Hallöchen, wir sind Maren und Stefanie vom True Crime Podcast Kaltblütig, die Spur der Killer. Wenn du mehr von unserem Podcast hören willst, findest du über 120 weitere Folgen in der Podcast-App Podimo.
Du kannst diesen Podcast und viele weitere 30 Tage kostenlos hören. Den Link und weitere Infos findest du in den Shownotes.
Die Spur der Killer.
Hallöchen.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Kaltblütig. Ich bin Stefanie.
Und ich bin Maren.
Hallo Maren.
Hallo Stefanie. Stefanie, ich möchte einfach, dass du jetzt loslegst. Dieser Morgen ist so traumatisch. Wir nehmen ja eigentlich jede Woche unsere beiden Fälle immer gemeinsam auf. An einem Tag, wenn wir es schaffen. Und ja, jetzt hatten wir das so schön für morgens alles geplant und jetzt sind einfach mein Dokument bzw. meine Word-Dokumente funktionieren einfach nicht mehr, an denen ich die gesamte Nacht noch gearbeitet habe. Wir haben gerade alles versucht, es ist weg und das heißt, ich darf meine Arbeit nochmal machen und deswegen wünsche ich mir, dass wir jetzt vielleicht schnell mit deinem Fall anfangen können, damit ich vergessen kann, dass wir meinen heute nicht mehr machen.
Ja, du hast auf jeden Fall mein Mitgefühl. Wir haben alles versucht, es zu retten. Es ging nicht. Also ich habe keine Ahnung, was da passiert ist, dass auf einmal dieses Word-Dokument komplett leer ist.
Ja, also
und auch nicht.
Nicht aussieht, wie es aussehen soll.
Nee, irgendwas stimmt da nicht. Gut, aber dementsprechend fangen wir jetzt mit meinem Fall an und hören danach auch wieder auf und nehmen morgen hoffentlich dann die zweite Folge auf.
Ja, ich bin mega gespannt, was du uns für einen Fall mitgebracht hast, weil du mir schon gespoilert hast, es geht in ein Nachbarland.
Nee, nicht ganz.
Beziehungsweise es ist in Deutschland, aber die Personen, um die es geht, die kommen aus einem unserer Nachbarländer.
Ja, das stimmt. Ich habe auch noch was gespoilert. Erinnerst du dich?
Nee.
Okay, dann sag mir doch mal, was dir in den Kopf kommt, wenn du an Wohnmobile denkst.
Ach so, ja, unsere Eltern, die kommen mir natürlich sofort in den Kopf, aber auch meine Großeltern. Und da erinnere ich mich auch noch ganz klar an meine Kindheit, weil meine Großeltern zum Beispiel, die haben seitdem ich quasi denken kann, nur ein Wohnmobil gehabt. Die haben nie ein wirkliches Auto gehabt. Auch zum Einkaufen in der Stadt oder so sind die dann, wenn es mal sein musste, dann eben mit dem Wohnmobil gefahren. Und dementsprechend verbinde ich damit sehr viele schöne Momente. Ich muss aber auch ehrlich gestehen, als ich so eine Zeit lang, zwar nicht in einem Wohnmobil, aber eine Zeit lang halt so in einem Campingwagen oder ja zumindest einem rollenden Fahrzeug geschlafen habe und wusste, irgendwie brauche ja doch jemand nur einen Stein nehmen oder irgendwie die Tür aufbrechen, dann überrascht mich nachts jemand. Das hat mich schon manchmal so ein bisschen unruhig und mulmig gemacht. Und ich hatte immer da zum Beispiel auch das Gefühl, ich kann viel eher natürlich hören, was draußen abgeht und finde dann auch öfter mal gruselige Geräusche. Aber grundsätzlich Wohnmobil, geil, finde ich geil, hat auf jeden Fall was von Freiheit und der Möglichkeit irgendwie, ja, einfach da zu schlafen, wo man gerade was entdeckt hat vielleicht.
Ja, besser hätte ich es nicht zusammenfassen können. Wohnmobile haben halt für viele Leute ihren ganz eigenen Reiz. Es ist ein Zuhause auf Rädern, ein kleiner Wohlfühlort, den man überall mit hinnehmen kann. Sie sind, wie deine Großeltern das oder unsere Großeltern das auch getan haben, gleichermaßen für kurze Strecken geeignet als auch für lange Touren. Und früher habe ich so das Gefühl, hatten häufig nur so ältere Leute ein Wohnmobil.
Ja.
Aber heute ist diese minimalistische Art von Reisen einfach modern. Also Vanlife ist ja einfach ein Ding. Das ist ja einfach riesig groß. Und diese Vorstellung, frei und unabhängig zu sein, während man eben nur das Wichtigste dabei hat und theoretisch an jedem Ort der Welt anhalten könnte, das ist schon irgendwie verlockend. Ich hätte auch Bock drauf.
Ja, ich würde sagen, unser nächster Roadtrip ist geplant und du musst nur sagen, wohin.
Ja gut, aber woher nehmen wir das Wohnmobil?
Die kann man ja bekannterweise mieten.
Ja, braucht man dafür nicht einen Führerschein noch?
Nee, wenn du, also das darf ja nur ein bestimmtes Gewicht nicht überschreiten.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie schwer so ein Wohnmobil ist.
Nee, aber also das sind meiner Meinung nach oder meiner Meinung nach, weil ich meine, es geht nicht nach meiner Meinung oder nach, zumindest nach meinem Empfinden war das so, dass du dafür keinen extra Führerschein bräuchtest.
Ja, Herr Polizeiwachtmeister, also ich meine, ich brauche diesen Führerschein nicht. Okay, ich warne dich einmal kurz vor. Du musst heute besonders aufmerksam zuhören, denn ich werde, nachdem wir das besprochen haben, was passiert ist, ein Frage-Antwort-Spiel mit dir machen. Also im Sinne von, ich habe erst überlegt, ob du ein Profil vom Täter erstellen sollst. Aber wir gehen das ein bisschen kleinteiliger durch und ich stelle eine Frage und du versuchst sie zu beantworten. Also wieso hat er sich so verhalten? Wieso ist das passiert? Also einfach, dass wir am Ende uns vorstellen können, was den Täter angetrieben hat, wer er ist.
Und was die Hintergründe sind.
Genau. Also nicht überraschend, der Täter ist natürlich nicht gefasst worden, aber wir wissen trotzdem einiges über ihn. Aber wir fangen jetzt erstmal am Anfang an.
Ich finde es irgendwie ein bisschen ungut, weil mir das jetzt so einen Schulcharakter gibt. Und ich habe es wirklich nicht so ganz gemocht, zur Schule zu gehen, vor allem in den Unterricht. Aber ich bemühe mich, weil, das habe ich auch immer bei meinem Studium gesagt, das ist ja ein selbstgewähltes Schicksal hier.
Oha.
Aber ich freue mich auch. Ich habe nur Angst zu versagen. Das ist vielleicht das.
Also ich denke, letztendlich hat das einfach den gleichen Charakter wie immer. Wir stellen halt Theorien auf und überlegen uns, warum
das
so sein könnte.
Aber du hast das jetzt so angekündigt, Stefanie.
Ich dachte,
setz
ich
mich
was
doch nicht
anders.
Unter Druck.
I'm sorry. Unter Druck entstehen Diamanten.
Oh, wow. Shine bright like a diamond.
So, los geht's. Trüß und Harry Langendonk sind seit Jahrzehnten verheiratet. Die beiden leben in Delden in den Niederlanden. Das liegt neben Hengelo und nicht weit weg von Enschede. Bis zur deutsch-niederländischen Grenze sind es knapp 20 Minuten. Tatsächlich sprechen die beiden deshalb auch ziemlich gut Deutsch. Auf jeden Fall besser, als ich Holländisch sprechen kann.
Ach so, ich dachte, du sagst jetzt besser, als du Deutsch reden kannst.
Manchmal vielleicht. Die beiden haben drei Töchter, Karin, Ellen und Monique. Die älteste ist bereits 38, die beiden Zwillinge sind 34. Inzwischen haben sie dem Ehepaar schon mehrere Enkel geschenkt. Harry hatte sich in seinem Arbeitsleben eine eigene Firma erarbeitet, die er alleine großgezogen hat. Seine Firma hat sich auf die Reparatur von LKW und Anhängern spezialisiert und hat am Ende sogar mehrere Filialen. Trüß und Harry sind dennoch sparsam und auch nicht besonders wohlhabend, also so guter Mittelstand. Sie verdienen jetzt nicht schlecht, aber letztendlich Trüß arbeitet halt nicht, sondern sie ist halt Hausfrau und das, was Harry verdient, muss halt für beide reichen. Sie sind halt relativ bescheiden und leisten sich jetzt nicht den großen Luxus. Trüß liest gerne und begeistert sich für die Schneiderei. Also so ein bisschen so eine Mischung aus uns beiden. Wenn sie das Haus verlässt, trägt sie immer Lippenstift. Harry ist 2 Jahre älter als sie. An Ostern versteckt er für die Enkelkinder immer Eier im Garten und gackert dabei wie ein Huhn, bis die Kinder sich vor Lachen nicht mehr halten können.
Oh mein Gott, das finde ich richtig süß.
Ja. Beide spielen gerne Klavier, manchmal auch zusammen. Mit Anfang 60 setzt sich der fleißige Harry zur Ruhe und gibt die Firmenleitung ab. Der Ruhestand ist zunächst ziemlich anstrengend für ihn. Mit so viel Freizeit weiß er nämlich gar nichts anzufangen. Ihm wird schnell langweilig und er braucht eine Aufgabe. Also sucht er sich eine neue Leidenschaft. Er baut Vans zu Campern aus und verkauft sie weiter. Daran hat er großen Spaß. Doch Trüß hat sich das irgendwie anders vorgestellt. Jetzt hat ihr Mann endlich die wohlverdiente Rente und die Zeit und trotzdem ist er nicht häufiger zu Hause. Ihr Mann schlägt vor, dass sie ja gemeinsam eine Reise unternehmen könnten. Jetzt haben sie die Zeit dafür. Sie ist begeistert und so schafft sich das Ehepaar bald ein kleines Wohnmobil an. Es handelt sich um ein Auto der Marke Mercedes, Typ Westfalia James Cook. Und ich habe mir das angeguckt, also tatsächlich das Original aus dem Jahr oder aus der Zeit. Und es sieht wirklich so richtig niedlich aus. Also da ist halt natürlich der Fahrerraum mit 2 gepolsterten Sessel. Dann gibt es hinten einen kleinen Tisch, ein Sofa, das man eben nachts ausklappen kann und dann eben darauf schläft. Und es gibt so eine Mini-Küchenzeile, einen kleinen Kühlschrank und halt so eine ganz kleine Toilette.
Halt die Essentials, wie du schon gesagt hast, nur das Nötigste auf 4 Rädern.
Genau, und dann ist halt alles so ein bisschen in diesen braunen Holz-Erdtönen gehalten. Mhm. Und das Wohnmobil ist von außen weiß und das hat auf der Seite so einen kleinen Kompass, serienmäßig. Und
oh Gott, das kann ich mir richtig, richtig schön vorstellen für eben genau solche Leute. Ganz passend. Da rollen sie auf jeden Fall ganz würdig über die Straßen.
Ja. Die Langdongs sind super happy und planen auch sogleich ihren ersten Urlaub. In einem Reisemagazin lesen sie über die deutsche Alpenstraße und erklären sie zum Ziel ihres ersten Trips. Eine Streckeneinteilung haben sie nicht, also sie sagen jetzt nicht so erster Tag da, zweiter Tag da, sondern sie nehmen sich vor, immer überall dort stehen zu bleiben, wo es ihnen besonders gut gefällt. Und das kann jetzt auch einfach am Rand der Straße sein, wenn sie da einen guten Ausblick auf die Berge haben. Wenn sie aber übernachten irgendwo, dann nehmen sie sich schon vor, immer auf Campingplätzen zu schlafen oder direkt neben einer Polizeistation. Am 29. Mai 1997 geht es los. Zwei Tage zuvor feiern sie noch Harrys 63. Geburtstag im Kreis der Familie. Alle sind da und wünschen dem Ehepaar eine wunderschöne Reise. Da der Platz natürlich begrenzt ist, können sie auf die Reise nur das Nötigste mitnehmen, was man dann eben so mitnimmt. Kleidung, ein paar Lebensmittel, natürlich Geschirr sowie Toilettenartikel, Sonnencreme und selbstverständlich ein Fotoapparat. Weil sie noch nicht genau wissen, wohin es sie verschlägt, tauschen sie vorher einen Teil ihrer Reisekasse gegen andere Währungen. Neben den niederländischen Gulden finden sich auch D-Mark, französische Franc und österreichische Schilling. Das einzig Wertvolle an Bord ist eine Geige. Die Langdongs wollen sie unterwegs wohl schätzen lassen. Sie starten dann voller Vorfreude in ihre Tour. Wie gesagt, achten Sie sehr darauf, wo Sie übernachten. Sie wollen sich jetzt nicht irgendwie auf einsamen Parkplätzen niederlassen, weil Sie eben auch, wie du das gerade schon gesagt hast, Angst davor haben, dass jemand Sie überfallen könnte oder eben einbricht. Auf der Reise schauen Sie sich die Schlösser Neuschwanstein und Linderhof an. Sie halten am Bodensee und gehen dort baden. Sie besuchen die Alpenstadt Oberammergau und sehen sich die Olympiaschanze in Garmisch-Partenkirchen an. Die habe ich übrigens auch schon gesehen. Wilde Sache. Das Ehepaar ist begeistert von den Bergen. Möglicherweise legen sie auch einen Stopp in Mittenwald ein. Das ist nämlich eine Stadt, die als der bekannteste Geigenbauort in Deutschland gilt. Wusste ich auch vorher nicht. Dort gibt es halt ganz viele verschiedene Geigenbauer und das wäre natürlich deswegen der perfekte Ort, um diese Geige schätzen zu lassen. Es gibt aber keine gesicherten Aufzeichnungen. Also es gibt nachher kein Foto, was zeigt, dass sie dort waren. Und die Polizei wird später auch all diese Geigenbauer befragen und keiner von denen erinnert sich an das Ehepaar und dass sie jetzt gefragt hätten, wie viel ihre Geige wohl wert ist. Einige Tage später kommen die Langdongs im Chiemgau an und bewundern den glitzernden Chiemsee. Am Samstag, den 7. Juni, machen sie mittags Halt in der kleinen Stadt Marquardtstein. Dort kehren sie in einem Lokal ein. Das Wirtshaus zum Schlossberg sieht mit dem Holzbalkon und den Farben Weiß, Grün und Braun typisch bayerisch aus. Es ist sehr warm an diesem Tag, zwischen 23 und 28 Grad im Schatten. Das Ehepaar setzt sich nach drinnen, um einen Moment der Sonne zu entkommen. Harry isst Bratwürste mit Röstkartoffeln zu Mittag, Trüs reicht ein schwarzer Tee. Sie unterhalten sich noch mit der Kellnerin und fragen nach einer Wegbeschreibung nach Reit im Winkel. Das ist wohl eine Stadt daneben. Harry kauft noch ein Bierglas mit dem Aufdruck des Wirtshauses, das er als Andenken mit nach Hause nehmen will. Nachdem sie noch ein Foto geschossen haben, machen sich die Langdongs wieder auf den Weg. Statt nach Reit im Winkel führt ihr Weg sie jedoch nach Siegsdorf, also in die andere Richtung. Um 14.30 Uhr halten sie dort an einer Telefonzelle. Trüs telefoniert mit ihrer Tochter. Irgendwann quetscht auch Harry sich in die kleine Telefonzelle und will auch ein paar Worte loswerden. Beide sind hörbar zufrieden mit ihrer Reise. Zu diesem Zeitpunkt sind sie seit 9 Tagen unterwegs und wie lange sie noch bleiben bzw. noch weiterfahren, das steht eben noch nicht fest. Das entscheiden sie spontan. Der Urlaub ist genau so, wie sie sich ihn vorgestellt haben. Die beiden sprechen mit der Tochter, bis die Münzen aufgebraucht sind. Dann tankt das Ehepaar an der gegenüberliegenden Tankstelle und kauft in der Tankstelle außerdem noch ein Eis. Dann machen sie sich wieder auf den Weg, doch sonderlich weit fahren sie nicht. In dem kleinen Ort Litzelweilchen, einem Stadtteil von Nussdorf im Landkreis Traunstein, biegen sie von der Straße auf einen schmalen Feldweg ab. In etwa 100 Metern Entfernung zur Straße bleiben sie direkt am Waldrand stehen, steigen aus und bauen ihren Campingtisch und die Liegestühle auf. In 400 Metern Entfernung ist ein Modellfliegerplatz. Von dort aus sieht man das Wohnmobil und auch, dass Menschen dort herumlaufen, aber es ist zu weit weg, um wirklich etwas zu erkennen. Drüs und Harry machen Rast. Wieso und warum ausgerechnet hier, das lässt sich nicht richtig nachvollziehen, denn es gibt da rein gar nichts zu sehen. Also da ist halt ein Wald und da ist Feld. Und das war's.
Aber ganz ehrlich, vielleicht will man manchmal auch genau das. Gar nichts sehen, nichts hören und einfach die Ruhe genießen.
Ja, das kann natürlich gut sein. Sie stellen ihre Stühle zwischen dem Wohnmobil und dem Waldrand auf, sodass sie einerseits vor Blicken geschützt sind und andererseits natürlich auch Schatten haben. Sie kochen sich jetzt auf jeden Fall einen Kaffee und genießen ein bisschen die Ruhe. Möglicherweise war Harry ja auch müde vom Mittagessen, also irgendwie so Fresskoma und brauchte eben eine Pause, bis er weiterfahren kann. Also es ist jetzt nicht irgendwie überliefert, aber es stand zumindest nirgendwo, dass Drüs auch gefahren wäre und sagen wir jetzt mal anhand der Zeit, ja, in dem das Ganze spielt und das, dem Fakt, dass Harry sich ja offensichtlich auch mit LKW und Anhängern super gut auskannte, denke ich mal, dass Harry die meiste Zeit gefahren sein wird.
Ja, ich glaube, ich würde da jetzt auch gar nicht so viel Verrücktes in tatsächlich diesen einen Campingplatzort, den sie sich jetzt da ausgesucht haben, zum zumindest Rasten, als irgendwas, ja, Verrücktes einordnen oder einstufen. Ich kenne das von mir selber, als ich durch Australien gefahren bin und dann teilweise bis zu 1000 Kilometer am Tag irgendwie hinter mich bringen wollte. Da habe ich teilweise auch so 20 Minuten Naps im Auto auf irgendwelchen Straßenabschnitten gemacht, wo halt niemand war. Bevor ich dann in Sekundenschlaf verfalle, ist mir das dann lieber.
Ja, sehr vernünftig. Also eine genaue Uhrzeit, wann sie das Wohnmobil jetzt dort abstellen, die gibt es nicht, aber es muss irgendwann zwischen 15 und 16 Uhr passiert sein. Lange Zeit passierte auch erstmal gar nichts. Um 18 Uhr zerreißt ein Schuss die ländliche Stille. Dann ein Schrei. Eine laute Stimme, die Kommandos gibt. Weitere Schüsse. Die Modellflieger haben es knallen gehört. Sie sind sich unsicher, was passiert ist. Da sie nach den Schüssen am Wohnmobil aber noch Bewegung sehen, also Menschen, die da noch rumlaufen, gehen sie nicht davon aus, dass jetzt da etwas passiert sein könnte. Auch mehrere Anwohner hören den Krach. Sie nehmen an, dass es sich um Jäger handelt und um ein schreiendes Rehkitz. Da sie auch nichts Auffälliges sehen können, ist die Situation schon am Abend wieder vergessen. Also ich meine, was würdest du machen, wenn du halt so Knallen hörst? Also gerade wenn du mit Schusswaffen jetzt nicht viel am Hut hast, dann weißt du vielleicht nicht unbedingt, ist das jetzt wirklich ein Schuss gewesen oder irgendein Knall. Und ganz, wenn du vor allem nichts siehst.
Ja, ganz ehrlich, A, wenn du nichts siehst und B, wenn du ja auch vor allem in dieser Gegend überhaupt gar nicht davon ausgehst, dass irgendwas Schlimmeres passiert ist. Also bei so einem Knall, bei so einem Schuss, ich weiß ja nicht, ob das halt wirklich ganz eindeutig als Waffenschuss identifiziert werden konnte von allen Leuten, aber das sind halt so Sachen, da hätte ja auch irgendwo was umfallen, runterknallen, zerbersten oder vielleicht sogar irgendwo ein Auto zusammenstoßen können. Ja. Das ist dann halt irgendwie was, weiß ich nicht, finde ich jetzt nicht so auffällig und ganz ehrlich, in so einer kleinen Mini-Gemeinde, wo die sich da jetzt geparkt haben, da würdest du ja auch nie und nimmer davon ausgehen, dass irgendwas Schlimmes passiert. Also, wie du schon sagst, das Schlimmste, Höchste der Gefühle ist wahrscheinlich, dass die Leute denken, dass irgendjemand auf jeden Fall in der Nähe gejagt hat.
Ja, genau. Also ich meine, wie oft hat man das auch jetzt bei mir in der Wohnung, dass ich schon häufig richtig krasse Knalle gehört habe. Und dann guckt man raus und dann sieht man vielleicht nicht unbedingt was. Aber dann denkt man sich halt, okay, da vorne ist halt eine Hauptstraße, vielleicht ist da irgendwas, was weiß ich, zusammengestoßen oder irgendein LKW hat irgendwas abgeladen auf der Baustelle oder gegenüber die Berufsschüler sind mal wieder ausgerastet und haben lustigerweise auf einen Durstlöscher getreten. Es passiert oder haben einen Böller in den Kleidercontainer geworfen, das was letztens an Silvester auch passiert ist. Also es gibt so viele Erklärungen dafür, die jetzt kein Foul Play beinhalten, dass man ja safe, wenn du nichts siehst, nicht die Polizei rufen würde.
Nee, also vor allem nicht, wenn ich danach kein weiteres Wimmern, Schreien oder, genau, eben offensichtliche Sachen sehe.
Ja, also auch in diesem Fall Niemand ruft die Polizei und niemand sieht beim Wohnmobil nach dem Rechten. Niemand bemerkt den Mann, der sich an dem Wagen zu schaffen macht. Die Nacht zu Sonntag, 2.10 Uhr. Ein Taxifahrer in Nürnberg-Altenfurt sammelt einen Fahrgast auf. Er hält ihn zunächst für einen Geschäftsmann, denn er trägt ein braunes Sakko und eine Krawatte. Doch als der Mann einsteigt, ändert der Fahrer seine Meinung. Der Gast riecht stark nach Schweiß und wirkt schmuddelig. Nassgeschwitzte Haare, dreckige Hände. Und dieser Gestank. Am auffälligsten an dem Mann ist seine Frisur. Er hat blonde Haare, kinnlang und einen fransigen Pony, der knapp über den Augenbrauen endet. Und davon, von diesem Mann, zeige ich dir jetzt mal ein Foto bzw. ein Phantombild.
Okay, das ist eine ganz wilde Zeichnung. Auf der linken Seite, es gibt nämlich einmal quasi das Profil von der Seite und dann einmal die Ansicht ganz normal auf das Gesicht. Links im Profil würde ich tatsächlich fast sagen, es ist eine Frau.
Mhm.
Das irritiert mich aber vielleicht auch nur aufgrund der Lippen und der Haare, Frisur, die ich so erstmal als feminin irgendwie einstufen würde. Aber das rechte Bild und an der Stelle, schaut euch das gerne auch auf Instagram unter kaltblütig Podcast an. Da laden wir euch selbstverständlich alle Infos zu dem Fall hoch. Auf dem rechten Bild, da sieht man auf jeden Fall eine sehr zeitgemäße Frisur, wie du schon beschrieben hast. Kinnlanges Haar, sehr Wolle-Petri-Style irgendwie gefühlt. Diese Person sieht nicht unsympathisch aus. Sie sieht jetzt auch nicht irgendwie groß runtergerockt aus. Kleine, ein bisschen schlitzige, also nicht schlitzige Augen im Sinne von so ganz zugekniffen, sondern halt nicht so mandelförmig runde Augen oder so, sondern schon eher so ein bisschen in die Länge gezogen. Eine große, relativ große Nase, die auf jeden Fall sehr markant ist. Die sieht man auch im Profil, finde ich ganz gut. Und so insgesamt eher ein unauffälliger Typ.
Findest du?
Also für die damalige Zeit?
Naja, wir haben jetzt 97, ne?
Ja, aber wenn ich mir das vorstelle...
Also wir sind nicht in den 60ern oder 70ern oder 80ern.
Ja, aber damals sahen die Menschen doch so aus, oder nicht? Also für heutige Verhältnisse würde er auf jeden Fall herausstechen, weil er nicht mehr zeitgemäß aussieht. Aber ich persönlich würde jetzt, zumindest aus meinem Empfinden heraus, wie ich den Style, die Frisuren und alles von früher kenne und sehe, sagen, dass er für die damaligen Verhältnisse nicht extrem auffällig ist.
Hm.
Ich glaube allerdings schon, dass schon alleine diese Frisur eben ja doch etwas ist, was man wiedererkennen würde, wenn sie nicht danach geändert worden wäre vielleicht. Aber also er sieht jetzt nicht gefährlich aus. Er sieht jetzt nicht irgendwie aus wie der größte Gangster. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Ja, also ich war natürlich 97 erst 2 Jahre alt. Deswegen fällt mir das schwer, das jetzt genau einzuschätzen. Aber gefühlt hatten die Menschen 97 schon nicht mehr alle so lange Haare.
Mhm.
Sondern das ist halt eher so ein 80er-Ding.
Ja, also das hätte ich jetzt tatsächlich auch gedacht. Aber ich meine, das kann man jetzt auch so pauschal nicht sagen. Manche Leute tragen auch heute, 2023, noch lange Haare.
Ja, ja, klar. Aber ich meine halt, ne, es ist ja ein Unterschied, ob das jetzt quasi in Mode ist. Und dann würde es ja eben nicht besonders auffallen.
Mhm.
Als wenn das jetzt nur ein paar Leute machen und die fallen dann natürlich schon auf. Aber also die Kabibis von euch, die 1997 schon so alt waren, dass sie sich noch daran erinnern können, was so Trend war und wie so die Frisuren der Menschen waren, die können ja einmal kurz sich bei uns melden bei Instagram und ihr könnt uns ja einmal aufklären.
Ja, vielleicht fragen wir als erstes einmal unsere Eltern. Und ganz ehrlich, wenn ich mir mal die Frisuren angucke, die mein Vater damals hatte, als ich geboren wurde, ja, Heidewitzka, ganz ehrlich, das hätte aber auch manchmal verboten sein müssen. Das ist ja furchtbar, aber das ist natürlich meine heutige Sicht und mein persönliches Empfinden. Aber ja, ich bin gespannt. Ich würde ihn jetzt persönlich auf diesem Phantombild nicht als extrem auffällig, gefährlich oder irgendwie schnell wiederzuerkennen, einschätzen. Ich würde schon sagen, dass er nicht 0815 aussieht. Also er hat schon eine sehr markante Nase und er sieht auch schon so ein bisschen von der Statur her sehr maskulin aus, sehr, sehr ein bisschen so breiter gebaut, einfach ein bisschen vom, auch vom Kopf her ein bisschen breiter. Aber das war es dann auch. So sieht für mich jetzt nicht jemand aus, der irgendwie vielleicht Menschen auf dem Gewissen hat.
Aha. Okay. Ja gut, den Leuten kann man es ja aber manchmal auch nicht ansehen, ne? Ja, dieser Mann ist jetzt also mitten in der Nacht in Nürnberg in ein Taxi gestiegen und er fragt den Fahrer, ob er mit Francs bezahlen könnte. Dem Fahrer ist das eigentlich nicht so lieb, aber sie sind zu dem Zeitpunkt schon losgefahren, also funkt er jetzt die Zentrale an und lässt sich den Wechselkurs durchgeben. Die Fahrt endet am Hauptbahnhof in Nürnberg. Der Mann zahlt in der französischen Währung und lässt sich außerdem noch weiteres Geld in insgesamt 30 D-Mark wechseln. Bei dem Fahrer bleibt der Akzent des Mannes hängen. Er kann ihn jetzt nicht so ganz einordnen und sagt, es klang so ein bisschen entweder niederbayerisch oder österreichisch.
Das wollte ich nämlich auch gerade fragen, ob die auf Deutsch gesprochen haben oder nicht, weil entweder, also es muss ja dann einen Grund haben, warum er noch die France hat, aber der Dialekt niederbayerisch oder österreichisch, hast du gesagt? Okay.
Der Mann geht einmal durch den Bahnhof durch. Möglicherweise hat er drin festgestellt, dass um die Uhrzeit kaum noch Züge fahren. Aber er kommt jedenfalls auf der Rückseite des Gebäudes wieder raus und findet dort einen weiteren Taxistand. Es ist jetzt unklar, ob er das wusste, dass hinten noch weitere Taxen sind oder ob er das quasi zufällig herausgefunden hat. Den Fahrer des nächsten Taxis fragt er, ob dieser auch weite Strecken fahren würde. Selbstverständlich, sagt er. Und der Fahrgast steigt also ein und möchte nach München. Der Fahrer schätzt ihn später auf etwa 30 Jahre. Diese Fahrt nach München, das sind knappe 170 Kilometer und der Fahrgast möchte dieses Mal in Schilling zahlen. Auch dieser Fahrer meldet sich bei seiner Zentrale und lässt sich den Wechselkurs durchgeben. Dann geht es los. Zunächst spricht der Fahrgast vom Flughafen München, dann vom Hauptbahnhof und schließlich von einem Nordostbahnhof, den es gar nicht gibt. Unterwegs ändert er seine Meinung und vor allem das Ziel. Er sagt jetzt, er möchte nach Marquardtstein. Das liegt nochmal 70 Kilometer hinter München. Da der Fahrer sich im Chiemgau natürlich nicht auskennt, er kommt halt aus Nürnberg, hält er an einer Raststätte an, um eine Stadtkarte zu kaufen. An dieser Raststätte gibt es auch eine Überwachungskamera, doch der Fahrer hält ausgerechnet so an, dass das Gesicht des Fahrgastes von einem Pfeiler verdeckt wird. Der Mann wartet im Auto, während der Taxifahrer die Karte eben kauft. Unterwegs sprechen die Männer kaum miteinander. Nur über seine Leidenschaft fürs Sinfonieorchester spricht der Eisenherzmann kurz, und Eisenherz sage ich jetzt, weil die Frisur halt aussieht wie Prinz Eisenherz.
Das stimmt.
Auch diesem Fahrer fällt ein bayerischer oder eben österreichischer Dialekt sowie der wirklich sehr durchdringende und starke Schweißgeruch des Mannes auf. Kurz bevor sie am Ziel ankommen, fragt der seltsame Fahrgast nach der Uhrzeit. Es ist schon kurz vor 5. Er scheint sich nun in der Gegend plötzlich gut auszukennen und lotst den Fahrer weiter, denn er möchte doch woanders hin. Da vorne kommt ein Bushäusel, da können Sie mich rauslassen, sagt er schließlich. Er bezahlt brav den Betrag von 500 Mark in Schilling. Und der Fahrer fährt dann natürlich wieder los und er sieht im Rückspiegel noch, wie der Fahrgast schnurstracks in den Wald läuft. Der Ort, an dem die Fahrt geendet hat, heißt Litzelweichen. Im 230 Kilometer entfernten Nürnberg gab es in dieser Nacht einen Feuerwehreinsatz. Zwei Frauen hatten gegen 1 Uhr nachts auf einem Parkplatz ein brennendes Wohnmobil gesehen. Die Einsatzkräfte kriegen das Feuer schnell unter Kontrolle, doch der Schaden ist angerichtet, das Fahrzeug ist komplett ausgebrannt. Nachdem die Flammen gelöscht sind, kontrollieren die Feuerwehrleute das Innere des Wagens und machen eine grausige Entdeckung. Dort liegen zwei verkohlte Leichen. Die Polizei wird hinzugezogen. Schon bald steht fest, die beiden Insassen wurden ermordet. Der Rechtsmediziner stellt fest, dass auf beide geschossen wurde und zusätzlich ihre Kehlen durchtrennt wurden. Ein Fund im Gebüsch in der Nähe bestätigt, was die Ermittler nach der Kennzeichenüberprüfung schon vermutet hatten. Die Opfer heißen Trüß und Harry Langdonk. Der Täter hatte in diesem Gebüsch mehrere Sachen abgelegt oder verloren. Dazu zählen die Reisepässe des Ehepaars, ein Portemonnaie mit D-Mark und Gulden sowie eine Fotokamera. Den Film hatte der Täter herausgenommen, vermutlich um ihn überzubelichten und damit die Fotos unbrauchbar zu machen. Das ist natürlich eine heiße Spur. Vielleicht lassen sich durch die Bilder Rückschlüsse auf die Tat ziehen. Doch bis die Kriminaltechniker die Bilder gerettet haben, dauert es eine Weile. Währenddessen in den Niederlanden. Am Sonntagmorgen hört der Bruder von Harry in den Nachrichten, dass in Nürnberg ein Pärchen aus den Niederlanden in seinem Wohnmobil ums Leben kam. Er bricht wenig später zu einer Radtour mit seiner Familie auf, doch er macht sich die ganze Zeit Sorgen. Jedoch beruhigt er sich, denn er weiß, dass sein Bruder viel weiter südlich unterwegs ist als Nürnberg. Als er nachmittags zurückkehrt, hat er mehrere verpasste Anrufe. Es sind die Töchter der Langdonks. Die Polizei hatte ihnen inzwischen mitgeteilt, dass ihre Eltern bei einem Feuer ums Leben gekommen sind. In der Zwischenzeit beginnt ein Zeugenaufruf. Die Polizei fragt, wer das Ehepaar oder das Wohnmobil in den vorigen Tagen gesehen hat. Sie gehen zu diesem Zeitpunkt von einem Raubmord aus und erwähnen daher auch die Reisekasse, bestehend aus verschiedenen Währungen, unter anderem Francs und Schilling. Die Ermittler haben von Anfang an die Vermutung, dass es sich bei dem Fundort nicht um den Tatort handelt, auch wenn sich das aufgrund des ausgebrannten Wagens nicht mehr ganz genau sagen lässt. Als sich mehrere Zeugen melden, entsteht für die Ermittler langsam ein Gesamtbild. Unter anderem bestätigt die Kellnerin aus der Gaststätte, dass das Ehepaar in Marquardtstein zu Mittag gegessen hat. Die Tankstellenbetreiberin gibt an, dass die Langdonks bei ihr noch ein Eis gekauft haben. Die Hobbyflieger vom Modellflugplatz geben an, dass sie ein Wohnmobil am Waldrand gesehen haben, aber nichts Genaues erkennen konnten. Ihnen fallen jetzt aber wieder die Schüsse und dieser Schrei ein. Hätten sie mal nach dem Rechten gesehen. Diese Aussagen führen die Ermittler schließlich zum eigentlichen Tatort in Litzelweichen. In den vergangenen Tagen hat es mehrfach geregnet, deshalb sind einige Spuren vermutlich schon zerstört worden. Jedoch finden die Ermittler trotzdem einiges, das Aufschluss gibt, wie zum Beispiel Patronenhülsen. Dann liegt da außerdem im Gebüsch noch ein Tischbein, das Harry im Auto mitführte. Das gehörte nicht zum Wohnmobil, sondern das hatte er wohl extra dabei, um sich im Notfall verteidigen zu können. Dieses Tischbein ist so ein bisschen im Unterholz versteckt, genau wie die Einstiegshilfe des Wohnmobils.
Moment, also warum nimmt man ein Tischbein als potenzielle Verteidigungswaffe mit? Aber
naja, wenn man keinen Baseballschläger hat oder so.
Okay, aber wow. Also er hat das eigens für diese Campingfahrt ins Auto gelegt.
Ja. Was hättest du mitgenommen zur Selbstverteidigung?
Ich glaube, ich als Frau nochmal ganz andere Sachen. Und ich glaube, als Paar hätte ich tatsächlich vielleicht sogar fast gar nichts mitgenommen. Vielleicht mein, weiß ich nicht, jemand richtig Starkes oder jemand, der so verrückt wirkt, dass selbst Leute, die irgendwie vorhaben, dich zu überfallen, Angst vor der anderen Person haben. Das ist mir nämlich schon mal passiert, als ich von so Männern angemacht wurde, die mir dann auch näher kamen. Da habe ich dann angefangen, ganz laut zu bellen und bin auf die zugegangen und habe geschrien. Und dann sind die auch zurückgegangen, haben mich komisch angeguckt. Ja. Und
du hast angefangen zu bellen?
Ja, weil ich das mal bei irgendeiner Frau online gesehen habe, die meinte, bellt die einfach an. Das finden die Leute so komisch und so... ja, irritierend.
Was?
Und in Lissabon, als ich damals mit meiner Freundin in Lissabon war und wir dann halt so händchenhaltend gelaufen sind, gab es da doch schon sehr viele Menschen, die irgendwas dazu sagen wollten oder sich irgendwie anbieten wollten für irgendwelche Sachen. Und ja, leider ja. Mhm. Und dann haben wir irgendwann nur noch auf jede Person, die auf uns zugekommen ist, die waren, also viele Leute da in der Innenstadt waren halt auch einfach Drogendealer, die einen dann ansprechen wollten, ob wir was kaufen wollen. Da haben wir dann nur so gemacht. Kaka, kaka! Und dann ist ein Dude auf so einem E-Scooter die ganze Zeit durch die Innenstadt gefahren und hat das nachgemacht, weil der hat uns nämlich ausgelacht. Dann hat er danach die ganze Zeit kaka gemacht. Aber Leute, es schreckt die Menschen ab. Und deswegen Scheiß auf ein Tischbein. Also ich meine, es ist super, wenn ihr eins habt, ne? Aber falls nicht, fangt an zu bellen, schreit, macht irgendwelche komischen Sachen, popelt euch richtig heftig in der Nase, furzt, wenn ihr könnt, macht irgendwas, das die andere Person aus der Bahn wirft, womit sie gar nicht gerechnet hat und macht auf euch aufmerksam.
Okay, das ist ja der übelste Lifehack. Ich wusste nicht, dass du mal Menschen angebellt hast. Ich wusste das nicht.
Ja, also das war bei meiner Person doch jetzt irgendwie zu erwarten, oder?
Ja, aber das ist ja so clever und das ist aber auch so witzig. Ich hätte halt gerne echt eine Videoaufnahme davon, ne?
Das war mir so unangenehm. Mir war das in dem Moment so unangenehm, weil ich mich so dumm gefühlt habe, dass ich jetzt halt jemanden anbelle. Aber, also im Nachhinein betrachtet, habe ich mich halt dumm gefühlt. Aber in dem Moment hat mir das übelst den Arsch gerettet. Also jetzt mal ohne Mist. Es klingt dumm, aber manche Menschen sind halt einfach davon schon abgeschreckt.
Ja, also ich finde das sehr geistesgegenwärtig und das ist wirklich sehr, sehr clever. Und das ist ein Tipp, den wir
nur weitergeben können, ja.
Ja. Gut, also Harry hat jetzt eben von diesem Tipp nichts gewusst. Er hatte das Tischbein dabei und das lag eben am Tatort im Untergebüsch so ein bisschen versteckt unter Blättern.
Naja, das Bellen hättest du im Unterholz auch nicht finden können.
Das ist richtig.
Deswegen. Und ich weiß auch nicht, ob da sich jemand, wenn jemand so gezielt ein Pärchen überfällt, ob man dann mit Bellen weiterkommt, weiß ich tatsächlich auch nicht.
Wer weiß, wer weiß. Und dann melden sich noch die Taxifahrer. Sie berichten von ihrem seltsamen Fahrgast. Insbesondere der zweite, der von Nürnberg bis quasi direkt zum Tatort gefahren ist. Denn der Ausstiegort von dem Fahrgast war ungefähr 100 Meter vom Tatort entfernt. Der Mann hatte sich ja gewundert, dass der Fahrgast überhaupt in Schilling zahlen wollte, hatte ihn allerdings dann wegen des Akzents eben für einen Österreicher gehalten oder jemanden aus Niederbayern, der trotzdem dann Schilling hat. Er beschreibt diesen Fahrgast eben als ungefähr 30 Jahre alt, circa 1,80 groß und erwähnt auch diesen durchdringenden Schweißgeruch. Also Mr. Schweiß ist halt so quasi sein Deckname, das ist das Auffälligste an ihm. Außerdem beschreibt er die auffällige Frisur und kann später mit einem Spezialisten der Polizei ein Phantombild erstellen. Durch die Lage am Tatort und die Obduktion ist es den Beamten möglich, den Ablauf der Tat weitgehend zu rekonstruieren. Klar ist, dass Harry und Trüß direkt am Waldrand saßen. In welche Richtung sie dabei schauten, ist unklar. Also ob jetzt Richtung Wald oder ob sie einfach zueinander schauten oder zum Wohnmobil, das wissen wir nicht. Der Täter kam vermutlich aus dem Wald. Er hatte eine Waffe des Typs Tokarev bei sich. Das ist ein Modell aus Osteuropa, das früher oft von Polizisten und Soldaten verwendet wurde. Die Munition stammt aus Bulgarien bzw. dem ehemaligen Jugoslawien. Er schoss zuerst auf Harry. Eine Kugel traf ihn in den Kopf, zwei weitere treffen ihn in den Oberkörper. Trüß schreit in diesem Moment und will weglaufen. In dem Moment hat die Waffe wahrscheinlich eine Funktionsstörung und wirft eine Patrone unbenutzt aus. Der nächste Schuss trifft Trüß in den Rücken, die Kugel bleibt in der Brust stecken. Dann schneidet der Täter ihr die Kehle durch, weil sie möglicherweise noch am Leben ist. Bei Harry wiederholt er diesen Vorgang, obwohl dieser schon längst tot ist. Dann dürfte der Täter sich für etwa 2 Stunden zurückgezogen haben. Vielleicht hatte er sich im Wald versteckt und den Tatort beobachtet. Und vielleicht hatte er auch Angst, dass ihn jemand gesehen oder gehört hat und die Polizei ruft. Um 8:15 kommt er wieder hervor. Er wendet das Wohnmobil, wahrscheinlich damit die Tür auf der richtigen Seite ist. Dann schleift er die Leichen und die Stühle in den hinteren Teil und fährt los. Um 20 Uhr biegt er auf die Landstraße ein, also von dem Waldweg auf die Straße. Dabei verursacht er fast einen Unfall, weshalb sich ein anderer Autofahrer noch ziemlich genau daran erinnern kann und auch die Uhrzeit genau angeben kann. Dann fährt er immer und immer weiter. Bei Nürnberg geht ihm langsam der Sprit aus. Wie gesagt, die Langdongs hatten ja an diesem Tag noch voll getankt, aber bis Nürnberg sind es halt auch ungefähr 230 Kilometer. Man weiß natürlich auch nicht, wie groß der Tank ist. Auf jeden Fall müsste ihm dann langsam der Sprit ausgehen. Er fährt dann von der Autobahn ab und biegt auf diesen Parkplatz ein, wo das Wohnmobil später gefunden wird. Von der Straße aus kann man den so gut wie gar nicht einsehen. Der Täter nimmt jetzt das Geld der Langdongs an sich. Dann schnappt er sich die Gasflasche aus dem Wohnmobil, wickelt einen Lappen um das Ventil und zündet sie an. Und damit setzt er halt das ganze Wohnmobil in Brand. Tja, und da frage ich mich, wäre ich auf sowas gekommen? Die Antwort ist ganz sicher nicht.
Was meinst du jetzt genau mit dem Brand oder die Gesamtheit der Spurenverwischung? Oder
nee, also ich meinte jetzt vor allem den Brand, weil zum einen musst du erstmal wissen, also klar, wenn du dich damit auskennst, ist es vielleicht was anderes, ne? Aber ich als Mensch, der noch nie ein Wohnmobil besessen hat oder damit wirklich gefahren ist, müsste dann erstmal wissen, dass jedes Wohnmobil ziemlich sicher eine Gasflasche hat, um allein schon die Küche zu betreiben.
Mhm.
Dann müsste man wissen, dass man mit dieser Gasflasche, indem man Lappen um das Ventil wickelt, ein Feuer quasi machen kann.
Mhm.
Und ich hätte viel zu viel Schiss, dass mir das ganze Ding um die Ohren fliegt und dass ich mich selbst dabei verletze, weil es ja Gas.
Ja, ja, kann ich absolut verstehen. Würde mir wahrscheinlich exakt so gehen wie dir. Ich weiß nur nicht, ob zur damaligen Zeit die Kenntnisstände der Menschen über eben genau solche Sachen zum einen irgendwie noch ganz anders waren. Also ob die das einfach, ob das halt einfach regulärer war als für uns jetzt. Ich meine, heutzutage in unserem 28-jährigen Alter jetzt wissen wir das, aber in jüngeren Jahren nicht. Und diese Person wurde ja schon beschrieben, ist auf jeden Fall 30 ungefähr. Das heißt, der Mann hat auf jeden Fall schon mal genug Lebenserfahrung gesammelt, um das potenziell zumindest schon mal irgendwo erfahren zu haben. Aber ich gebe dir recht, das ist jetzt nicht unbedingt das Erste, woran ich denken würde. Aber auf der anderen Seite hatte er ja auch tatsächlich ein bisschen Zeit.
Ja, also er hat sich die Zeit ja genommen.
Ja.
Auch ein sehr interessanter Punkt. Aber jetzt geht's erstmal weiter. Er flieht dann natürlich von dem Wohnmobil und auf der Flucht hört er schon das Martinshorn. Also es geht relativ schnell, dass das brennende Wohnmobil eben entdeckt wird. Er versteckt sich, schleicht so ein bisschen durchs Gebüsch und verliert dabei wahrscheinlich auch das Portemonnaie. Es ist jetzt nicht davon auszugehen, dass er das zurücklassen wollte. Also er hatte ja die Langlongs hatten zwei Portemonnaies dabei. In dem einen waren D-Mark und Gulden und in dem anderen waren Schillings und Francs. Und nur das eine hatte er am Ende ja noch bei sich. Das andere hat er halt verloren. In diesem Gebüsch nimmt er eben auch den Film aus der Kamera und lässt alles zurück. Das ist aber auch, wie gesagt, gar nicht so weit weg von dem eigentlichen Brandort. In einiger Entfernung ruft er sich dann schließlich das erste Taxi, was ihn dann später zum Nürnberger Bahnhof bringt. Als er um 5 Uhr am nächsten Morgen wieder in Litzelweichen ankommt, lässt er sich, wie gesagt, ganz in der Nähe des Tatorts absetzen. Und die Spuren deuten darauf hin, dass er zurück zum Tatort gegangen ist, um dort notdürftig aufzuräumen. Also zum Beispiel wird davon ausgegangen, dass diese Einstiegshilfe und das Tischbein, dass er das so ein bisschen quasi ins Unterholz gepackt hat, um das zu verstecken. Anhand der Patronenhülsen am Tatort konnten die Ermittler ja feststellen, welche Waffe benutzt wurde. Von dieser Waffe selber fehlt aber jede Spur bis heute. Die Spezialisten haben es auch sogar geschafft, die Fotos auf dem Film von der Kamera zu retten. Also die sind so ein bisschen verschleiert. Das sieht so ein bisschen aus, wie wenn du Tinte mit Wasser vermischt. Dann macht das ja so ein bisschen so Schlieren. Aber man kann noch ziemlich gut erkennen, was eben abgebildet ist. Es handelt sich um typische Urlaubsfotos. Sie zeigen zum Beispiel das Wohnmobil, die Berge, Trüß beim Wandern oder Harry beim Baden. Nichts daran ist auffällig und nirgends ist jetzt zum Beispiel der Täter zu sehen.
Aber vielleicht haben sie ja, also ich wüsste jetzt zwar auch keinen wirklichen Grund, warum er das dann gemacht haben sollte, wenn er ja jetzt nicht vermutet hat, dass er aufgenommen wurde,
ja.
Hat er das dann gemacht, um irgendwie weitere Spuren zu verwischen oder zu verwischen, wo sie vielleicht auf ihrer Reise schon waren?
Das ist halt die große Frage. Recht bald wird auch schon die operative Fallanalyse inklusive deren Leiter Alexander Horn einbezogen. Der Täter hat einiges an sehr ungewöhnlichem Verhalten gezeigt. Ich habe es ja schon so ein bisschen angedroht, dass wir dieses Verhalten jetzt einmal zusammen analysieren. Also wenn du das Verhalten beurteilen müsstest, ne, also es gibt sehr viele Fragen, die man sich stellen kann und sehr viele Rückschlüsse, die man ziehen kann. Sollen wir einfach mal alles durchgehen?
Ja, selbstverständlich, Stefanie. Lass uns drüber sprechen.
Okay, also die erste Frage. Glaubst du, der Täter hat einen Bezug zu Litzelweichen, zu Nürnberg, zu keiner der beiden Städte oder zu beiden?
Ich würde fast sagen, zu beiden nicht.
Mhm.
Ich habe auch schon eine Theorie.
Mhm.
Dafür brauche ich aber noch ein paar mehr Infos. Mhm. Aber ich würde fast sagen, also entweder er hat zu Lützelweichen einen Bezug oder zu der näheren Umgebung von dort. Mhm. Oder zu keinem der beiden Orte. Also Nürnberg glaube ich gar nicht. Ich glaube, das war halt einfach nur so ein Ablenkungsmanöver. Und da hat er halt einfach die nächste Autobahn wahrscheinlich genommen, die er in eine der beiden Richtungen hat finden können. Ja, das würde ich jetzt erstmal so sagen. Siehst du das auch so?
Also ich glaube tatsächlich auch, dass er zu Nürnberg keinen Bezug hat. Zu Lützelweichen, da gibt es Pro- und Kontra-Argumente. Also zum einen war es ja schon so, dass er dem Taxifahrer dann so ein bisschen Richtungsanweisung geben konnte, als sie dann in dieser Gegend waren. Also er schien sich da schon auszukennen.
Mhm.
Das würde mir für mich jetzt erstmal bedeuten, dass er sich eben dort auskennt, dass er vielleicht dort gewohnt oder gearbeitet hat.
Mhm.
Und er hat ja anscheinend auch versucht, von dem Tatort aus so weit wegzukommen wie möglich mit dem Tatort auf Rädern quasi.
Ja.
Um halt irgendwie seine Spuren zu verschleiern und damit vielleicht keine Verbindung eben entsteht zu dem Tatort an sich.
Ja, das finde ich auch tatsächlich ist so einer der Punkte, vor allem auch im Hinblick darauf, dass Lützelweichen ja jetzt wahrscheinlich, wie du gesagt hast, nichts groß zu bieten hat, weshalb sich da viele Touris oder Nicht-Einheimische tummeln würden. Und ich glaube tatsächlich eher nicht, dass ein Täter zwei Leute übermannen würde an einem Ort, an dem er sich gar nicht auskennt und wo er nicht das Gefühl hat, er könnte zumindest schnell in Sicherheit irgendwie sich zurückziehen.
Mhm. Ja, es spricht allerdings auch was dagegen. Es wird ja natürlich dieses sehr prägnante Phantombild überall gezeigt. Es werden auch alle Familien dort überprüft, alle, sag ich mal, Ställe, wo jetzt jemand arbeiten könnte, alle Baustellen, Straßenarbeiter und so weiter. Es wird wirklich quasi jeder in diesem Ort befragt und keiner weiß, wer dieser Mann ist.
Das habe ich mich nämlich auch direkt gefragt, als du ja auch schon so ein bisschen darauf hindeuten wolltest, dass das ja doch eher prägnant ist, entgegen meines Gefühls, dass das für die damalige Zeit ein ganz normaler Look ist. Weil, also das ist ja jetzt vor allem in Farbe, wie wir es jetzt dort vorliegen haben, sehr, sehr schwer, dann wahrscheinlich nicht irgendwie mit einer Person, die ähnlich aussieht, irgendwie übereinander zu legen. Das finde ich nämlich auch komisch, weil, wie gesagt, wenn dann nichts los ist und die Bevölkerung da jetzt keine Millionen hat, dann müsste man ja jemanden finden. Allerdings ist da die Frage, hat man da halt auch Leute befragt, die, weiß ich nicht, er könnte ja jetzt zum Beispiel auch der Sohn oder Enkel von irgendjemandem sein, der in der Nähe wohnt und oder der irgendwie einen Großeltern oder Eltern in der Nähe hat. Obwohl, dann hätten die den ja gedacht, darüber auch wieder gefunden. Ja, dann, ich weiß nicht, wie weit sie ihre Recherche oder ihre Befragung in der Bevölkerung ausgeführt haben, auch um Lützelweichen herum. Aber dann könnte ich mir schon vorstellen, dass er vielleicht, ich habe eine komplette Theorie, dass er aber vielleicht sich auf jeden Fall in der Umgebung auskannte, weil er aus der Nähe kommt.
Mhm. Willst du sonst deine Theorie einfach mal präsentieren?
Ja, aber dafür müsste ich erst noch eine wichtige Info haben.
Ja.
Wo ist die Geige?
Die Geige ist mit im Auto verbrannt.
Kann man das nachvollziehen, dass sie verbrannt ist?
Ja, da waren noch Überreste zu finden.
Okay, dann ist meine Theorie komplett hinfällig.
Schade.
Weil meine Theorie war die folgende. Die beiden sind doch in diese Stadt gefahren, wo sie ihre Geige haben schätzen lassen.
Mhm.
Und der Täter ist einer der Verkäufer dort oder einer der Personen oder vielleicht irgendjemand Angehöriges von einem Geigenexperten. Mhm. Und dieser Geigenmensch hat dann ihm irgendwie mitgeteilt, oh mein Gott, da war jemand da. aber das kann halt keiner bezahlen oder der Zustand war nicht richtig oder was weiß ich was. Sie wollten vielleicht dann doch nicht verkaufen, sich das nochmal überlegen. Diese Person hat dann davon Wind bekommen und ist dann vielleicht den beiden quasi hinterher. Oder wenn er derjenige war, der quasi sogar das Gespräch mit denen geführt hat, würde das ja vielleicht einmal mehr ein Indiz dafür sein, warum die Polizei dann später keine Bestätigung dafür hatte, dass sie in diesem Ort waren und die Geige haben schätzen lassen, weil er dann ja sicher nicht sagen würde, ja, die waren hier. Und vielleicht, da habe ich dann zwischendurch gedacht, hat er die beiden oder hat denen gesagt, hey, falls ihr mal ein bisschen auf eurer Route irgendwie eure Ruhe haben wollt, da gibt es einen ganz schönen Modellflugplatz in der Nähe und da gibt es einen schönen Wald, da könnt ihr euch hinstellen. Vielleicht war das sogar eine Empfehlung von ihm. Dann sind die dahin und dann hat er sie da überfallen. Aber wenn die Geige mit verbrannt ist, macht das gar keinen Sinn.
Also, die Möglichkeit, wie das Sinn ergeben könnte, ist, ich gehe mal ganz fest davon aus, dass man in diesem Brandüberresten nicht genau identifizieren kann, dass genau das die Überreste der Geige sind, die am Anfang auch mitgekommen ist auf die Reise. Wenn man jetzt schlau wäre und unbedingt aus welchen Gründen auch immer diese Geige haben möchte, dann würde man Ersatz mitbringen und die halt mit verbrennen.
Das würde dann ja auch wiederum passen, dass der Täter wusste, dass es sich halt, also dass die beiden halt nur zu zweit sind, dass der Täter vielleicht schon so ein bisschen mit denen hat schnacken können, dass er vielleicht dann darüber hinaus sich ein bisschen über Wohnmobile informiert hat und dann halt auch die Option mit der Gasflasche aus der Küche irgendwie sich überlegt hat, weil damit musste er ja dann logischerweise halt auch nichts von sich aus mitnehmen für die Tat erstmal. Außer natürlich die Waffe, aber...
Vielleicht hatte er auch gar nicht unbedingt vor, sie zu töten. Vielleicht wollte er sie ja erstmal nur zur Herausgabe der Geige bringen oder die vielleicht in einem unbemerkten Moment austauschen.
Ja, aber wie wahrscheinlich ist das?
Nein, nicht wahrscheinlich.
Ja, okay. Dann war das jetzt erstmal meine Theorie und ich finde, die ist gar nicht so scheiße.
Nee, die ist auch nicht scheiße. Ich gucke nur gerade, ob das von den Orten her und der Zeit Sinn machen würde. Also, sie waren ja, sie waren in Oberammergau, sie waren in Garmisch-Partenkirchen. Und Garmisch-Partenkirchen ist quasi, also es ist sehr, sehr, sehr nah an Mittenwald. Und danach wissen wir erst wieder, dass sie im Chiemgau ankommen. Sie waren ja auf jeden Fall am Chiemsee auch. Also wie gesagt, der zeitliche Ablauf, wann genau sie wo waren, ist nicht zu 100% zu rekonstruieren. Man braucht mit dem Auto von Mittenwald nach Marquardtstein 2 Stunden und 9 und sie waren um 12.30 Uhr in Marquardtstein auf jeden Fall. Es könnte rein theoretisch sein, dass sie in Garmisch-Partenkirchen waren, dort übernachtet haben, am nächsten Morgen nach Mittenwald gefahren sind und von dort aus nach Marquardtstein.
Mhm.
Aber wann waren sie dann in der Zwischenzeit am Chiemsee? Weil da haben sie auf jeden Fall auch Fotos gemacht.
Ja, das passt dann ja nicht.
Nee.
Beziehungsweise, man weiß ja nicht, was die beiden potenziell mit dem Täter vorher vielleicht sogar schon gesprochen haben. Wer weiß, ob die sich sogar über den Weg gelaufen sind vorab schon oder ob die unbekannt waren. Gibt es da auch deinerseits irgendwie noch eine tricky Frage oder...
Ja, also die Frage wäre halt, ob du glaubst, dass sie sich vorher schon begegnet sind oder nicht.
Ja, also ich kann es mir tatsächlich sehr, sehr gut vorstellen, weil mir das Motiv für den Mord einfach überhaupt gar nicht klar ist sonst. Also diese Geige ist für mich irgendwie das Einzige.
Ja, die Geige ist natürlich etwas, was sehr heraussticht. Wir wissen aber auch wirklich gar nicht, um was für eine Geige es sich handelt und woher die überhaupt kommt. Ob das jetzt ein Erbstück war oder ne, also wie die überhaupt wie die Langdonks überhaupt in den Besitz dieser Geige gekommen sind.
Ja.
Und wir wissen halt auch gar nicht, ob die jetzt wertvoll ist oder nicht. Ne?
Ja, am Ende ist sie ja vielleicht schon wertvoll gewesen und mehrere hundert bis tausend Mark dann damals oder Schilling, Gulden, wie auch immer gewesen. Aber letztendlich ist das ja jetzt auch kein Betrag, für den man normalerweise jemanden umbringt.
Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Also wäre das jetzt ein Grund, jemanden umzubringen, dann ist mir aber eingefallen, warte mal, Leute töten auch teilweise für 20 Euro. Also,
ja, das stimmt auch wieder.
Diese Geigentheorie, ich finde die nicht schlecht. Es könnte ja auch sein, dass er jetzt irgendwie einen Tag dazwischen liegt und dass er den halt hinterhergereist ist. Mhm. Die Frage ist nur, wie ist er ihnen hinterhergereist? Und dann frage ich mich halt auch, also wenn die sich vorher eben kannten, wenn er der Geigenbauer ist oder etwas damit zu tun hat, dass, oder das halt als Kunde vielleicht auch mitbekommen hat, sich auf jeden Fall aber mit Geigen auskennt. Und dafür gibt es ja einen Punkt, der dafür spricht, falls du dich daran erinnerst. Der Taxifahrer hat gesagt, dass mit das Einzige war, was dieser Mann gesagt hat, dass er sich für Sinfonieorchester begeistert.
Genau das habe ich auch mir aufgeschrieben. Ich hatte mir auch noch andere Sachen aufgeschrieben. Das, was ich mich nämlich gefragt habe, bevor ich wusste, wo er sich am Ende mit dem zweiten Taxi hat hin absetzen lassen wollen. Da habe ich erst gedacht, hat er nervös gewirkt? Also hat er überhaupt irgendwie auffällig gewirkt, weil wer so den Plan dann immer ändert, da habe ich dann halt so ein bisschen das Gefühl so, nee, ich bin mir dann doch nicht sicher und als ob er irgendwie noch überlegt hätte und so ein bisschen so in einer Bredouille war und deswegen den Plan nochmal geändert hat oder wirkte das irgendwie sehr bewusst und strategisch?
Also der Taxifahrer hat gesagt, dass er einen sehr ruhigen und gefassten Eindruck gemacht hat. Mhm. Ich hatte nämlich auch erst überlegt, ob das vielleicht ein Täter ist, der unter Wahnvorstellungen leidet.
Mhm.
Aber das passt halt nicht so ganz zu der Aussage des Taxifahrers.
Ja, ich finde das verrückt, dass er die zweite Brieftasche mit dem Geld, wenn wir ja jetzt mal von einem Motiv der Habgier ausgehen, weil was anderes ergibt sich mir einfach in diesem Fall nicht. Dann, warum hat er das dann zurückgelassen? Also warum hat er nicht gut genug aufgepasst? Klar, man könnte davon ausgehen, dass er in der Panik nach dem Anzünden wohl möglich auch ein bisschen, ja, so einen Adrenalinschub hatte und dann vielleicht auch nicht mehr ganz so umsichtig war, wie er das sich gewünscht hätte. Aber ich würde halt denken, er hätte jetzt nicht viel dabei. Wie kann man denn da schon noch 2 Pässe und eine Brieftasche verlieren, ohne das zu bemerken?
Ja, das kann ich dir nicht beantworten.
Oder war das Absicht?
Warum sollte er absichtlich das Geld dalassen?
Das ist eine gute Frage.
Also generell, und das ist halt auch eine wichtige Frage, um den Täter irgendwie einschätzen zu können, wieso sollte er überhaupt sich teilweise so die Mühe machen? Er macht sich solche Mühe, um seine Spuren zu verwischen. Er fährt 2 Stunden durch die Nacht mit diesem Wohnmobil, mit den Leichen drin,
ja,
was ja wirklich eine psychische Belastung sein muss und Stress sein muss, weil du hast ja jederzeit, kannst du ja rausgezogen werden, es kann ja dich jemand quasi erwischen.
Vor allem, nachdem er ja vorher schon da noch beim Ausfahren aus diesem Waldstück fast einen Unfall gebaut hat, da hätte er ja schon damit rechnen können oder müssen, dass sich jemand beziehungsweise das Kennzeichen der beiden, die er da gerade umgebracht hat, irgendwie merkt und vielleicht jemanden alarmiert.
Ja, und also er macht sich halt eben solche Mühe, er fährt mit dem Wohnmobil so weit weg, er nimmt extra ihre Reisepässe mit aus dem Wohnmobil und die Kamera, er versucht den Film zu zerstören und dann lässt er aber wieder alles komplett in der Nähe liegen, dann fährt er mit dem Taxi, wo er sich ja sicher sein kann, dass der Mensch ihn nachher erkennen wird, weil er fährt stundenlang mit dem Taxi.
Ja.
Ich
frage mich auch an der Stelle, warum hat er das erste Taxi zum Nürnberger Hauptbahnhof genommen, um sich dort rauszulassen? Meinst du, er wollte eigentlich mit dem Zug fahren?
Wäre die Vermutung.
Ach so, und dann hat er halt eben aufgrund der Uhrzeit frustriert feststellen müssen, wahrscheinlich, dass das eben einfach nicht mehr möglich ist und hat sich dann entschieden, das andere Taxi zu nehmen, weil da habe ich nämlich gedacht, nicht nur, dass das dumm ist, dass ihn ja auf jeden Fall über die Länge der Zeit jemand sehen kann und dann auch ganz genau weiß, wo du abgesetzt wirst. Das ist ja ein Kostenpunkt, wenn es ihm um die Habgier ginge. Ja. Warum würde er diese 500 Mark am Ende umgerechnet bezahlen wollen? Was war so wichtig? Also es war ja scheinbar zu Hause etwas so wichtig, dass er, oder da, wo er sich hat absetzen lassen, so wichtig, dass er schnellstmöglich zurück musste und nicht noch jetzt irgendwie ein paar Stunden hätte abwarten können, bis er zum Beispiel die nächsten Züge hätte wieder nehmen können. Und er hätte sich ja auch irgendwo im Wald oder in der Nürnberger Innenstadt verstecken oder verbarrikadieren können. Da gibt es ja genug Möglichkeiten, um jetzt nicht mit dem Brand aus dem Wohnmobil noch in Verbindung gebracht zu werden oder sowas. Also da hätte es Möglichkeiten über Möglichkeiten gegeben, sodass mich sein Verhalten hier mehr als zutiefst irritiert und verwirrt.
Ja, absolut. Und Maren, ich brauche dir letztendlich eigentlich gar keine Fragen stellen, weil du die wichtigen Punkte alle selbst erkennst und auch beurteilen kannst. Das finde ich großartig. Genau, also das ist ja eigentlich somit der größte Widerspruch dieses ganzen Falls. Das einzige Motiv, was Sinn ergibt, ist Habgier oder eben ein Raubmord. Und er gibt ja letztendlich das ganze Geld, was er erbeutet hat, für diese Taxifahrt wieder aus.
Ja.
Das heißt, dass er am nächsten Morgen auf jeden Fall irgendwo sein musste, in der Nähe des Tatorts, vermutlich in Litzelweichen oder eben der näheren Umgebung, weil es sonst möglicherweise aufgefallen wäre, dass er fehlt.
Ja, das denke ich auch. Auf der anderen Seite ist er dann ja wahrscheinlich alleinstehend oder hat jetzt nicht so ein enges, inniges Verhältnis zu der Familie oder Frau, Kinder, wie auch immer, Personen, die er in seinem Leben hat, dass den nicht auffallen würde, dass er ja dennoch irgendwie Stunden über Stunden weg ist. Und wenn er nach Hause kommt, ist ja ganz offensichtlich, er riecht extrem nach Schweiß und er ist ja auch dreckig. Was ist da los?
Ja, möglicherweise ist ja natürlich auch der Ort, wo es auffallen würde, wenn er fehlt, eine Arbeitsstelle.
Ja, genau, das denke ich mir auch, also dass das der Grund ist. Dass das der Hauptgrund ist zumindest, warum er wieder zurück musste, weil ich halt davon dann eher nicht ausgehe, dass er unbedingt Familie oder so sonst hat. Ich kann mir nämlich auch da einfach extrem schlecht vorstellen, dass jemand Unbeteiligtes einen so, ja wirklich schon salopp gesagt, so einen richtig schludrigen Mord, Doppelmord begeht. Also da ist er wirklich eigentlich zur heutigen Zeit hätte das keine 5 Minuten gedauert, den zu finden. Aber schon alleine wegen DNA-Material und anderen Sachen. Aber der hat sich ja irgendwie, also er hat sich Mühe gegeben, aber irgendwie auch nicht.
Ja.
Und die Tatsache, dass er sich so viel Energie irgendwie genommen hat, um das Ganze zu verstecken, müsste sich ja irgendwie im Umkehrschluss darin niederschlagen, dass irgendjemand aus seinem Umfeld mitbekommt, dass irgendwas passiert ist, denke ich mir zumindest.
Mhm.
Und das führt mich tatsächlich zu der Annahme, dass er keine innigen, intensiven Beziehungen zu irgendjemandem führt, weil das sonst vermutlich vor allem in Verbindung mit dem Phantombild aufgefallen wäre.
Ja, was ich mich auch gefragt habe, ist, könnten diese Haare eine Perücke sein? Weil das wäre also der einzige Grund, warum das nicht auffällt.
Hat sich, also entweder natürlich das, oder hat diese Person möglicherweise sich danach die Haare geschnitten und war halt, oder hat die vorher einmal anders getragen, vielleicht zurückgegelt oder sowas.
Hm. Ja. Also so oder so, wenn er seine Frisur ändert oder eine Perücke dabei hat, würde das ja auf eine geplante Tat hinweisen.
Definitiv. So oder so glaube ich in diesem Fall nicht, dass es sich um eine Affekttat handelt.
Nicht?
Eher nein.
Okay. Glaubst du denn, dass das die erste Tat des Täters war?
Ich würde auch da wieder sagen, jein. Es gibt wieder Punkte, die auf jeden Fall dafür sprechen, genauso wie es Punkte gibt, die absolut dagegen sprechen. Die Tatsache, dass er super gefasst ist, dass er ja scheinbar innerhalb kürzester Zeit sich einfach einen neuen Plan macht, wenn der eine Plan nicht funktioniert. Also er kriegt keinen Zug im Bahnhof, ja okay, dann nimmt er halt das nächste Taxi, ja komm, scheiß drauf. Der ist ja so geistesgegenwärtig und irgendwie so gefasst in dieser Situation, dass ich mir schwer vorstellen kann, dass wenn du gerade das allererste Mal in deinem Leben jemanden ausgeraubt, umgebracht und dann deren quasi Existenz ausgelöscht hast, dass du da doch ein bisschen anders drauf bist. Und sei es nur, dass du irgendwie abwesend wirkst, dass du ein bisschen ja ruhig wirkst oder vielleicht sogar hyperaktiv, dass du das Gefühl hast, du musst irgendwas kompensieren. So oder so ein auffälligeres Verhalten als das, was er jetzt an den Tag gelegt hat. Auf der anderen Seite, wie kann man denn alles Mögliche verlieren, keine Ahnung haben, wo man hin möchte? Und das, er hat ja für mich gefühlt keine Ahnung gehabt, wo er mit diesem Wagen hin soll. Es hätte genauso gut die entgegengesetzte Richtung sein können. Und die Tatsache, dass er Sachen halt zurücklässt, dass er das Wohnmobil in die Nähe einer großen Stadt bringt und es dort auf einem Parkplatz anzündet, wo klar ist, dass innerhalb kürzester Zeit halt einfach super viele Menschen dort sein können und sich dem Fall annehmen. All diese Sachen wirken eher nicht so, als wäre es ein Mensch, der Ahnung hätte, was, also von dem, was er tut. Vielleicht ist das halt aber auch eine bewusst gelegte Spur. Wer weiß.
Also ich würde sagen, du kannst deine Bewerbung ans LKA und insbesondere an die operative Fallanalyse schreiben.
Ich bin richtig hyped.
Du bist krass. Also
ich habe Lust, weiter zu reden.
Teilweise diese Aussagen, die du da triffst, das sind halt genau die Sachen, die Alexander Horn gesagt hat. Und also, ne, dass er halt einerseits super aggressiv und kaltblütig vorgeht. Also alleine, klar, er erschießt erstmal beide oder schießt auf sie. Das ist ja aber nochmal was ganz anderes, dann mit einem Messer jeweils die Kehle zu durchtrennen.
Ja, da könnte man natürlich auch wieder sagen, also entweder er wollte halt auf Nummer sicher gehen, dass die beiden ihn nicht auf der Fahrt, die er jetzt halt dann vorhatte, ja, zu unternehmen, bis der Tank nicht mehr ausreicht, dass die beiden ihn dann nicht auf der Fahrt quasi überraschen, weil damit hätte er auf jeden Fall verloren gehabt, wenn die beiden sich dann doch noch geregt hätten. Sprich, entweder er wollte auf Nummer sicher gehen oder er hat es halt irgendwie gemacht, weil er sich vielleicht sonst nicht sicher war, weil er unsicher war oder weil das so gängige Praxis ist bei ihm.
Also wenn man jetzt davon ausgehen würde, dass es seine erste Tat war, dann würde es ihn ja extrem viel Überwindung kosten, einen toten oder in Trüs Fall wahrscheinlich einen sterbenden Menschen quasi anzufassen, dann auch die Körperwärme zu spüren, vielleicht die Panik in den Augen oder auf jeden Fall zu merken, das ist ein Mensch, dem ich jetzt komplett das Leben auslösche mit meiner eigenen Hand. Also ich glaube, jemanden die Kehle durchzuschneiden, ist nochmal deutlich schwieriger, wenn man es vorher noch nie gemacht hat, als jemanden zu erschießen.
Okay, andere Theorie, die ich mir jetzt gerade noch in meinem Kopf gespannt habe. Die beiden waren ja relativ gesellig, oder? So wie ich das verstanden habe. Also jo. Auf der Reise haben sie auch Lust gehabt, irgendwie Leute kennenzulernen. Wie wäre es, wenn sie vielleicht bei ihrem letzten Aufenthalt am Chiemsee auf diesen Mann getroffen sind in irgendeiner Form und Weise? Er, dadurch, dass er doch sehr stark nach Schweiß gerochen hat, vielleicht schon lange nicht mehr die Möglichkeit hatte zu duschen oder irgendwie schon lange unterwegs war. Jemand, der irgendwie streunert, der kein festes Zuhause hat, der so ein bisschen durchs Land tingelt. Jemand, der mal was hatte. Also ich meine, der Taxifahrer hat ja von außen gesagt, er hätte jetzt eigentlich mit einem ja gut zurechtgemachten jungen Mann in seinem Outfit gerechnet und war dann doch überrascht von dem Geruch und dem näheren Blick, den er dann hat drauf werfen können. Was ist also, wenn diese Person halt einfach super mittellos war und sich durchs Land irgendwie durchschleicht, indem sie irgendwie Leute ausraubt, und diese Person hat dann vielleicht mitbekommen, dass die beiden gleich Geld in 4 verschiedenen Währungen bei hatten und dass er denen dann in irgendeiner Art und Weise gefolgt ist. Also da auch wieder die Theorie, dass er in jedem Fall irgendwie auf jeden Fall auch hier wieder die Theorie, dass er somit die beiden als klares Ziel ausgewählt hat und das auf jeden Fall geplant hat.
Aber wie sollte er ihnen folgen, wenn er mittellos ist?
Getrampt. Ich weiß es nicht.
Ja, dann könnte sich ja vielleicht jemand erinnern an ihn.
Und es ist 100% ausgeschlossen, dass die beiden den nicht irgendwie mitgenommen haben.
Nee, das ist nicht ausgeschlossen.
Wer weiß, vielleicht haben sie ihn ja halt auch auf dem letzten Stück irgendwo mitgenommen und dadurch, dass er halt einfach mittellos und wohnungslos ist, ist er dann auch in der Umgebung gar nicht bei den Befragungen wirklich aufgefallen, weil er weder Familie noch irgendwie ein festes Umfeld hat, das sich halt eben an ihn erinnern könnte. Vielleicht ist er halt getrampt und hat dann was davon mitbekommen. Also die Tatsache, dass jemand so extrem nach Schweiß riecht, dass es anderen Leuten auffällt, das deutet ja schon klar darauf hin, dass jemand auf jeden Fall mehrere Tage keine Körperhygiene mehr betrieben hat.
Das stimmt.
Und das würde mich schon zu der Annahme bringen, dass das jemand sein könnte, der eine Weile schon unterwegs ist und der halt irgendwie ja nicht so gefährlich, ganz nett aussieht und sich daraus irgendwie die ja, Möglichkeit ergeben hat.
Ja, also was das Mitnehmen angeht, das ist natürlich auch eine Theorie, die viele Leute aufgestellt haben. Allerdings wissen wir ja, dass sie eben mittags in dem Restaurant waren und dann einige Stunden später noch an der Tankstelle und von dort aus quasi vermutlich direkt nach Litzelweichen gefahren sind. Und an diesen beiden Punkten, wo sie gesehen wurden zuletzt, da waren sie auf jeden Fall alleine.
Was ist, wenn an der Tankstelle jemand diese Person aufs Wohnmobil drauf ist oder hinten mit dran gefahren ist? So Subway-Surfer-Style.
Okay.
Also jetzt wird es natürlich sehr wild, aber ich glaube schon, dass diese Person sich die beiden ganz bewusst ausgesucht hat aufgrund von irgendwelchen Merkmalen. Sei es, dass er jetzt mitbekommen hat, dass sie halt eben viel Bargeld bei haben, diese Geige oder was weiß ich was.
Ja, also er muss ihnen ja gar nicht mal unbedingt gefolgt sein. Also ich finde diese Landstreicher-Theorie an sich ziemlich schlüssig, auch alleine, weil er so gestunken hat und auch so dreckig war insgesamt. Vielleicht ist er einfach gerade in Litzelweichen durch die Wälder gestriffen und dann ist er aus dem Wald rausgekommen, hat sie halt da gesehen und er wusste halt, dass da ist niemand sonst. Und das ist, also alles, was jetzt kommt, ist auch eine Polizeitheorie, nämlich dass er einfach zufällig dieses Wohnmobil gesehen hat und sich dachte, da kann er mal eben ein paar hundert Mark irgendwie abgreifen, dass er dann angefangen hat, sich mit denen zu unterhalten und dass er dann vielleicht gefordert hat, so gib mir euer Geld und dass er eben dann, dass die Situation dann eskaliert ist. Was ich mich allerdings in dem ganzen Szenario frage, ist, was ist mit der Waffe? Also wieso hatte er die Waffe? Wieso hatte er sie an diesem Tag dabei? Woher hat er die Patronen? Und das ist ja ein relativ ungebräuchliches Modell in Deutschland. Die Polizei hat halt auch überlegt, ob er vielleicht Erfahrung mit dem Bürgerkrieg hat. Denn in Jugoslawien war ja von 1991 bis 2001 Bürgerkrieg. Also in den unterschiedlichen Ländern, die sich nachher eben unabhängig gemacht haben. Aber vielleicht kommt er aus der Ecke und ist deshalb irgendwie so ein bisschen, ja, ist vielleicht traumatisiert oder hat eben schon Erfahrung mit Töten gemacht.
Ja, aber wenn er doch so ein ja schon auffälligen niederbayerischen, österreichischen Akzent hat, beziehungsweise Dialekt hat, würde ich davon eher nicht ausgehen. Ich könnte mir an dieser Stelle schon eher vorstellen, dass er einen Hang irgendwie zum Wildern und irgendwie zum Jagen hat, eher als dass er eben ja Zusammenhang zu einem Krieg oder sowas hat. Das würde ich jetzt vermuten, aber nichts Genaues weiß man nicht. So oder so. Ich glaube, dass das, also es war auf jeden Fall sein Plan, irgendwas zu machen, irgendwas zu erbeuten, koste es, was es wolle. Davon gehe ich jetzt gerade an dieser Stelle aus und das war leider dann das Todesurteil.
Ja gut, aber das Cleverere wäre ja gewesen, wenn ihn jetzt eben in Litzelweichen wirklich niemand kennt und er kennt, wenn er dann schon mal in Nürnberg ist, dann einfach mit dem ganzen Geld da zu bleiben, anstatt mit dem Taxi wieder zurückzufahren, wenn es da für ihn ja eigentlich gar nichts mehr zu tun gibt und das ganze Geld dafür auszugeben. Mir stellt sich auch die Frage, er hat ja relativ lang gewartet. Also um 18 Uhr wurden diese Schüsse gehört und um 20 Uhr ist er erst losgefahren mit dem Wohnmobil. Wieso hat er so lange gewartet? Was ist in der Zwischenzeit passiert? Also kann natürlich sein, dass er das Wohnmobil dann durchsucht hat. Es wird auch davon ausgegangen, dass dieses Sakko, was er trug, dass das eigentlich Kleidung von Harry war. Denn man kann sich ja vorstellen, dass seine Kleidung wahrscheinlich danach ein bisschen dreckig war.
Und also vielleicht war
sie genau, vielleicht war sie von vornherein schon dreckig, aber nach dieser Tat wird da sicherlich irgendwo Blut dran gewesen sein.
Mhm.
Und es ist ja gut möglich, dass er die Kleidung dann mit verbrannt hat vielleicht.
Ja, DNA hat man gar nichts mehr finden können.
Das war alles ausgebrannt. Okay. Also man hat Jahre später noch versucht, an diesem Portemonnaie, was man eben noch im Gebüsch gefunden hat, da was rauszuholen. Man hat die Nähte aufgetrennt und so weiter. Da wurde aber von dem Täter keine DNA gefunden.
Ach, was für ein Fall, Stefanie.
Ja, ich habe auch noch einen letzten Gedankenanstoß.
Ja, gerne.
War er der einzige Täter? Die Fragen dazu sind nämlich, wie ist er zum Tatort gekommen? Und wieso hat er sich wieder dahin zurückbringen lassen? Zu Fuß quasi, ist er zu Fuß hingelaufen? Die Idee dazu wäre, dass wenn es zwei Täter waren, dass dieser Eisenherz-Mr. Schweiß-Typ vielleicht einfach nur quasi die Aufgabe von beiden hatte, die Leichen zu entsorgen. Und deswegen auch wieder zurück musste, weil sein Komplize da ja noch gewartet hat.
Nee,
fühlst du nicht so, ne?
Nee, fühle ich nicht.
Okay, also Alexander Horn fühlt diesen Fall auch nicht so. Er kommt zu keinem richtigen Schluss. Und der Täter wird natürlich nie gefasst. Deshalb hat er auch nie die Möglichkeit zu sehen, wie akkurat jetzt sein Profil wirklich war. Er sieht den Fall jedoch als ersten großen Fehlschlag seiner Karriere. Er stand aber auch noch relativ am Anfang. Also alles, was danach kam, war dann wahrscheinlich deutlich erfolgreicher. Er sagt dazu, vielleicht habe ich ihn noch nicht vollständig verstanden. Und damit meint er den Täter. Bis heute wisse er nicht genau, was damals geschehen ist und welche Geschichte hinter der Tat steckt. Egal, wie man es dreht und wendet, es macht einfach keinen Sinn, sagt er. Und da stimme ich voll und ganz zu.
100%. Ich nicke auch ganz, ganz, ganz doll gerade, weil es macht wirklich keinen Sinn. Ich würde von der Brutalität fast eher von eben einem persönlichen Motiv ausgehen. Aber das Motiv ist ja irgendwie mehr oder minder offensichtlich die Habgier hier gewesen. Aber auch das kann kein Leitmotiv an sich gewesen sein.
Nee.
Weil dann alles danach keinen Sinn ergibt.
Ja.
Es macht alles keinen Sinn. Gar nicht. Von A bis Z nicht. Und ich will, weiß Gott, den Beamten und Beamtinnen dort und den ganzen Ermittlern keinen Vorwurf machen. Wer weiß, was alles versucht wurde. Ich hoffe, das sollte nochmal sowas passieren, man das heute rauskriegen könnte, beziehungsweise anders irgendwie nochmal verwerten oder bewerten könnte. Ich hoffe auch einfach, dass das heute nicht mehr passiert. Und ich bin so gespannt, was für Theorien ihr zu diesem Fall habt. Weil wir haben es jetzt ja schon öfter gesagt, uns ist das mega, was heißt wichtig, aber uns interessiert das einfach sehr, was ihr auch zu unseren Fällen denkt. Und alle Infos, beziehungsweise alle Fotos, alles, was irgendwie visuell relevant ist für den Fall, findet ihr auch in einem entsprechenden Beitrag bei Instagram. Und darunter, da könnt ihr immer fleißig mit uns quasi diskutieren oder theoretisieren. Wer also Lust hat, da ein bisschen was zum Besten zu geben, der schaut bei Kaltblütig Podcast auf Instagram nach.
Mehrfach wurde der Fall bei Aktenzeichen XY gezeigt. 2017 lief er auch in der Sendung Mörderjagd, wie Profiler arbeiten, auf Vox. Zeitgleich brachten die Lokalzeitungen lange Berichte über das Verbrechen, um doch noch alte Erinnerungen bei möglichen Zeugen wachzurütteln. Und tatsächlich meldeten sich viele Menschen, eine heiße Spur war jedoch nicht dabei. Insgesamt ging die Polizei 2000 Hinweisen nach. Es wurden 600 Personen überprüft und 140 DIN A4 Ordner gefüllt. Mehrere Ermittlungsgruppen wurden im Laufe der Jahre neu gebildet und wieder aufgelöst. Heute ist noch ein Polizeibeamter zuständig für den Fall. Alle paar Wochen geht ein neuer Hinweis ein, den er dann bearbeitet. Die Familie hält weiterhin die Belohnung von 51.000 Euro aufrecht, die für zielführende Hinweise ausgelobt ist. Ob wir jedoch je erfahren, warum Trüß und Harry Langdonk wirklich sterben mussten, ist zu bezweifeln.
Uff, ja, Stefanie, ich glaube leider genauso wenig, dass das nach all diesen Jahren noch erfolgreich sein könnte, weil ich glaube, wenn, dann ist es wie in den allermeisten Fällen bei uns hier bei Kaltblütig so, wenn da heute noch was rauskommt, dann vermutlich, weil irgendjemand eben Mitwisser ist oder vielleicht, weil es noch ein Geständnis auf dem Krankenbett oder dem Sterbebett gibt. aber ansonsten ist es, glaube ich, eher aussichtslos. Danke für diesen wirklich mega interessanten und ultra spannenden Fall, von dem ich definitiv noch nichts gehört habe. Ich finde das auch krass, dass dieser Fall sich mehr oder minder, vor allem wenn wir uns nochmal anschauen, dass es ja im Sommer war, am helllichten Tag passiert ist,
ja,
unweit
total.
Von Menschen.
Ja.
Also, es macht alles von A bis Z keinen Sinn in diesem Fall. Und ich glaube, ich war selten in den letzten Wochen oder Monaten hier bei Kaltblütig so irritiert und verwirrt von einem Fall wie heute. Also danke und danke auch nicht.
Ja, danke für nichts, sagt man da, glaube ich. Ja. Wie gesagt, uns interessiert natürlich, was ihr denkt, was ihr für Theorien habt. Vielleicht habt ihr auch noch ganz andere Ideen, was der Hintergrund dieser Tat sein könnte. Schreibt uns dazu gerne bei Instagram.
So sieht's aus. Und wer jetzt Lust hat auf eventuell ein bisschen mehr Seelenfrieden am Ende eines solchen Falles, der hört auch unbedingt in unseren ersten Podcast rein, Menschen und Monster. Da gibt es nämlich jeden Mittwoch einen gelösten Fall exklusiv hier bei Podimo.
So sieht's aus. Und in dem Sinne verabschieden wir uns für diese Woche.
Und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder.
Bis dann.
Tschüss.
Hallöchen, wir sind Maren und Stefanie vom True Crime Podcast Kaltblütig, die Spur der Killer. Wenn du mehr von unserem Podcast hören willst, findest du über 120 weitere Folgen in der Podcast-App Podimo.
Du kannst diesen Podcast und viele weitere 30 Tage kostenlos hören. Den Link und weitere Infos findest du in den Shownotes.